Für uns ältere Kinder habe ich auch eine biblische Begebenheit herausgesucht, die der Grund, der Anfang sein soll für die Verkündigung. Lukas 5. Kapitel, und ich möchte mit euch lesen ab Vers 18. Lukas 5. Kapitel, wir lesen ab Vers 18. Und siehe, einige Männer brachten einen Menschen auf einem Bett, der war gelähmt. Und sie versuchten, ihn hineinzubringen und vor ihn, nämlich Jesus, zu legen. Und weil sie wegen der Menge keinen Zugang fanden, ihn hineinzubringen, stiegen sie auf das Dach und ließen ihn durch die Ziegel hinunter mit dem Bett mitten unter sie vor Jesus. Und als er ihren Glauben sah, sprach er: Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Und die Schriftgelehrten und Pharisäer fingen an zu überlegen und sprachen: Wer ist der, dass er Gotteslästerung redet? Wer kann Sünden vergeben als allein Gott? Als aber Jesus ihre Gedanken merkte, antwortete er und sprach zu ihnen: Was denkt ihr in eurem Herzen? Was ist leichter zu sagen: Dir sind deine Sünden vergeben? Oder zu sagen: Steh auf und geh umher? Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten: Ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh hin. Und sogleich stand er auf vor ihnen, vor ihren Augen, und nahm das Bett, auf dem er gelegen hatte, und ging heim und pries Gott. Und sie entsetzten sich alle und priesen Gott und wurden von Furcht erfüllt und sprachen: Wir haben heute seltsame Dinge gesehen. In der Regel sind wir nicht entsetzt, wenn wir diese Geschichte lesen. Denn wir wissen, dass Jesus Gottes Sohn ist, der die Vollmacht hat, Sünden zu vergeben. Aber damals war es schockierend für die, die das erlebt haben, weil sie hatten diese Sicherheit noch nicht. Viele glaubten noch nicht, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der die Vollmacht hat, Sünden zu vergeben. Ich möchte mit euch über zwei Schwerpunkte nachdenken, die offensichtlich sind, und dann noch einen dringenden Aufruf lesen. Es fällt uns auf, erstens, das ist ganz offensichtlich, dieser Gelähmte kann alleine nicht zu Jesus kommen. Er hat Freunde. Und hier ist die erste Frage für uns: Hast du Freunde? Und diese Frage ist ernst gemeint. Denn ich stelle immer wieder fest, dass es uns als Christen schwerfällt, wahre Freundschaft zu pflegen. Haben wir nur Freunde innerhalb unseres christlichen Umfeldes, innerhalb der Gemeinde? Oder haben wir auch Freunde, die zu uns stehen oder zu denen wir stehen? Man sagt, dass sich in der Krisensituation herausstellt, wo die wahren Freunde sind. Ich wünsche nicht, dass du eine Krise hast, um das herauszufinden. Ich wünschte, dass du jetzt schon voller Überzeugung und voller Herzen sagen kannst, ja, ich habe Freunde, auf die ich mich verlassen kann. Ich habe es schon erlebt. Und man sagt, ich möchte das so mit einem Bild umschreiben, es wäre gut, wenn jeder mindestens 5 Freunde hat. Und ich möchte das mit dem Bild eines Sprungtuches vergleichen. Nehmen wir an, das Haus brennt und die einzige Chance, aus diesem Haus herauszukommen, ist aus dem Fenster zu springen. Und du musst in ein Sprungtuch springen. Jeder hat wahrscheinlich schon mal so ein Bild gesehen, wie das aussieht. Würdet ihr springen, wenn das Sprungtuch von einer Person gehalten wird? Ihr lacht, das geht gar nicht, ja? Das Sprungtuch liegt dann auf dem Boden und wird an einer Stelle hochgehalten. Das geht nicht. Da würde ich nicht springen. Das macht keinen Sinn. Würdet ihr springen, wenn das Sprungtuch von 2 Personen gehalten würde? Auch da spüren wir, das ist vielleicht schon besser, als wenn da nur eine Person steht, aber wahrscheinlich hält es auch noch nicht wirklich. Bei 3 Personen fängt es an, so halbwegs, dass man es wagen könnte. So im Zweifelsfall, wenn es gar nicht anders geht, wären 3 Personen so das absolute Minimum, wo ich bereit wäre, auch zu springen. Aber selbst da ist das eine sehr ungewisse Sache. Sehr ungewiss. Mit anderen Worten, ich will das jetzt nicht weiter ausbreiten. Wir spüren schon, eigentlich so richtig sicher fängt es an zu werden, wenn da 5 Personen stehen. Lieber wären wir da noch 6 Personen. Und dann kann man auch springen. Was will uns dieses Bild sagen? Wo sind deine Freunde? Hast du 5 Freunde? Wenn die Krise kommt, kannst du dich auf sie verlassen? Eine ernst gemeinte Frage, die jeder für sich jetzt auch beantworten kann. Und wenn du feststellst, ich habe vielleicht doch nur 1 oder 2 Freunde, solltest du dir überlegen, ob es nicht gut ist, selber anderen guter Freund zu sein, damit andere dir auch Freund sein können. Wir verstehen, Freundschaft beruht nur auf Gegenseitigkeit. Ich kann nur nach Freunden Ausschau halten und Freunde haben, wenn ich selbst bereit bin, Freund zu sein. Und dann stellt sich sofort die Frage, was bin ich bereit als Freund für meinen Freund einzusetzen? Diese Männer, von denen wir lesen, waren bereit, einen Weg, wie lang dieser Weg war, weiß ich nicht, aber sie waren bereit, einen Weg auf sich zu nehmen. Wahrscheinlich, wenn es hier heißt, einige Männer waren es, mehr als 2 Männer. Ich glaube, um so einen Gelähmten in einer Trage, wie wir sie uns damals vorstellen, zu tragen, ich glaube, dass 4 Leute ideal sind. Vielleicht waren es auch 6 Leute, wir wissen es nicht. Es ist auch nicht so entscheidend. Es steht hier einige Leute. Und diese Leute waren bereit, alles dran zu geben. Schweiß zu vergießen, Muskelkraft einzusetzen, ganz praktisch etwas zu tun für ihren Freund. Sie haben, so wie wir es gesungen haben in unserem Lied von Jesus Christus, als der Hoffnung der Welt gehört. Sie haben gehört, dieser Jesus kann heilen. Und diese Hoffnung beflügelt sie. Ein Missionar war in Afrika unterwegs und er sieht, wie ein 12-Jähriger seinen 6-jährigen Bruder auf die Schulter genommen hat und diesen ja, man kann fast sagen, es war nicht mehr als ein Trampelpfad entlang geht. Und der Missionar fragt dann diesen älteren Jungen, weil er den Weg kannte und wusste, dass er schon von weit her gekommen war: Junge, wird dir deine Last nicht zu schwer? Dann sagt der Junge: Das ist mir keine Last, das ist doch mein Bruder. Wenn wir wirkliche Freundschaft und Bruderschaft, und wir nennen uns Glaubensgeschwister, pflegen, wird uns dann eine Last zu schwer? Wird es uns dann zu schwer, den Bruder, die Schwester zu tragen, auch wenn der Weg lange ist? Für die Männer, die den Gelähmten zu Jesus bringen, wird die Last nicht zu schwer. Aber welch eine Enttäuschung, als sie endlich scheinbar am Ziel angekommen sind, ist ihnen der Weg versperrt. Wir haben ausgelassen, den Vers 17 zu lesen. Dort steht: Und es begab sich eines Tages, als er lehrte, dass auch Pharisäer und Schriftgelehrte da saßen, die gekommen waren aus allen Orten in Galiläa und Judäa und aus Jerusalem. Und die Kraft des Herrn war mit ihm, also mit Jesus, dass er heilen konnte. Ich habe über diesen Vers immer so hinweggelesen. Und jetzt, wo es mir bewusst geworden ist, stimmt mich dieser Vers sehr traurig. Die Schriftgelehrten und Pharisäer, die eigentlich den Glauben am besten kannten, sie versperren denen den Weg, die Jesus dringend brauchen. Warum macht mich diese Aussage so traurig? Diese Aussage macht mich traurig, weil ich immer wieder auch erlebe, dass ich selbst so ein Schriftgelehrter und Pharisäer sein kann, der anderen vielleicht den Zugang zu Jesus versperrt. Und da saßen sie alle. Und der Saal war voll, und zwar so voll, dass die, die wirklich Jesus gebraucht hätten, nicht zu Jesus kommen konnten. Wie traurig. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir keine solchen Schriftgelehrten und Pharisäer sind. Und ich habe es euch schon gesagt und dieses Geständnis abgelegt, dass ich mich selbst ertappt habe, manches Mal zu dieser Sorte zu gehören und anderen den Weg zu Jesus zu versperren. Aber, und jetzt kommt das Erfreuliche: Diese Freunde, die kann man nicht aufhalten. Es gibt Hindernisse auf ihrem Weg. Sie hätten jetzt sagen können: Ja, es wird bestimmt eine andere Gelegenheit geben, lieber Gelähmte, wir haben es ja wenigstens versucht, wir gehen jetzt wieder nach Hause, wir warten auf eine bessere Gelegenheit und es wird schon gut werden. Und ich glaube, dass dieser Gelähmte nicht erst seit gestern gelähmt ist. Sie hätten sagen können: Jetzt bist du schon so und so viele Jahre gelähmt, jetzt kommst du doch auf diesen einen Tag auch nicht an. Wir werden schon mitbekommen, wo Jesus als nächstes hingeht, und es wird schon irgendwo eine Gelegenheit sich finden, dass wir irgendwann, wenn die Zeit da ist, zu Jesus kommen. Diese Freunde verspüren eine Dringlichkeit. Woher, so habe ich mich gefragt, nehmen diese Freunde diese Dringlichkeit? Und man kann nur so antworten wie der Junge, der seinen Bruder trägt: Es ist mein Bruder. Die Last ist mir nicht so schwer und es gibt jetzt keine Hindernisse. Jetzt sind wir so weit gekommen, jetzt sind wir dem Ziel so nahe und jetzt werden wir uns nicht abhalten lassen. und sie steigen aufs Dach. Wir haben es gelesen. Und wir stellen das in unserer Kultur uns recht frech vor, und ich weiß gar nicht, wie einfach das sein würde, wenn jemand hier in Bielefeld auf unserem Dach anfangen würde, die Ziegel zu entfernen. Ich glaube, das wäre nicht ganz so einfach, weil ich bin mir nicht ganz sicher, ich kenne das Haus zu wenig, ob es Dämmmaterial gibt, ob es Balken da gibt und ob man da überhaupt noch Balken durchsägen müsste. Und wir haben hier ja eine vertäfelte Holzdecke. Also ich glaube, hier wäre das gar nicht so einfach. Aber wir denken eben von unserer Kultur her. Damals waren die Häuser anders, das wissen wir alle, haben wir auch schon gehört. Es war relativ einfach, es waren lehmbedeckte Häuser, es gab da größere Balken und dann gab es so kleinere Zweige, die dann über die Balken gelegt wurden und mit Lehm abgedichtet wurde. Und so haben sie da wahrscheinlich, und es war trotzdem nicht angenehm, ne? Also sicher konnten sie nicht vermeiden, dass da plötzlich dann während der Predigt Jesu es runterrieselte an Lehm, an kleinen Zweigen, und schon war die Störung da. Störungen haben immer Vorrang. Was passiert jetzt? Sicher werden alle nach oben geguckt haben. Was passiert jetzt da? Mich beeindruckt diese Freunde. War es ihnen nicht peinlich? Jetzt gucken da alle nach oben und sehen uns, wie wir da am Werke sind. Nein, es ist doch mein Bruder. Diese einfache Geschichte hat mich so sehr beeindruckt. Was tut man nicht alles? Wird die Last zu schwer, wenn es doch der Freund ist, für den ich bereit bin, alles zu tun? Wenn es doch nicht der Bruder ist, für den ich bereit bin, alles zu tun? Sind wir unserem Bruder, unserer Schwester, so ein guter Bruder? Welche Hindernisse gibt es da? Maria, ich bin sehr dankbar für deine Begebenheit, die du erzählt hast. Manches Mal können auch Äußerlichkeiten uns abhalten und man denkt, naja, diese Person, so wie sie schon aussieht, ob die offen ist fürs Evangelium? Und da mag es viele andere Hindernisse geben, um dem anderen wirklich der Freund zu sein, den wir eigentlich sein sollten. Und wenn es dann da Hindernisse gibt, dass der Freund vielleicht selber nicht möchte und sagt, ach, komm, mach doch diesen Aufwand nicht für mich. Kennen wir das nicht auch? Dass es uns peinlich ist, wenn man für uns diesen Aufwand tun würde? Bitte nicht, also ich kann ja eigentlich auch für mich selber sorgen, aber mach das doch nicht für mich. Aber wahre Freundschaft überwindet alle Hindernisse. Wahre Freundschaft hält durch. Kennen wir das nicht alle, dass wir Menschen haben, für die wir beten? Und dann beten wir eine Woche, dann beten wir einen Monat, dann beten wir ein Jahr, und aus dem Jahr werden Jahre, vielleicht auch Jahrzehnte. Und die Zeit kann uns ein Hindernis werden. Aber ist die Last zu groß, mehrere Jahre zu beten, wenn wir wissen, das ist doch mein Bruder, das ist doch ein Mensch von Gott geliebt, ein Mensch, den Jesus selbst retten möchte? Kann uns da eine Last zu schwer sein? Ich wünschte mir, so ein Freund zu sein. Ein Freund, am liebsten für euch alle. Und ich spüre, dass ich das nicht einhalten kann. Ich würde am liebsten, wie viel sind wir auf der Liste? Und da sind ja die Kinder noch gar nicht mitgerechnet. Ich würde euch am liebsten alle als Freunde haben. Und ich spüre, das geht nicht. Wir haben gesagt, wäre gut, mindestens 5 Freunde zu haben. Aber wenn wir dann spüren und sagen, naja, ich habe 20, ich habe 30, ich habe 100 Freunde, wie viel ist dann die Freundschaft noch wert? Wir verstehen. So mein Wunsch und mein Anliegen dessen, was jetzt offensichtlich ist, ist zu sagen, wie kann es uns gelingen, die Freundschaft untereinander zu fördern, wahre Freunde füreinander zu sein und für die Menschen, die Gott uns in den Weg stellt, wie kann es uns gelingen, dass uns kein Hindernis so groß ist und dass wir wirklich alles versuchen, Menschen mit Jesus bekannt zu machen. Wenn ich fragen würde, wie war es, dass du Jesus kennengelernt hast? Wie ist es geschehen? Statistiken sagen, es sind in der Regel 70%, die sagen, durch einen Freund habe ich über Jesus erfahren. Und dann sind es nur 20%, die sagen, über Familienangehörige habe ich von Jesus erfahren. Und die restlichen 10% haben ganz unterschiedliche Gründe oder erste Schritte, wie sie von Jesus erfahren haben. Und wenn ich jetzt hier in die Runde fragen würde, wer hat von Jesus gehört und gehört, dass Jesus die Hoffnung der Welt ist, und wer hat von der guten Botschaft gehört durch einen Freund, wenn ich das mal so fragen dürfte und einfach mal bitten dürfte, dass ihr jetzt mal aufzeigt. Ja, hier sind es, die Hände gehen zaghaft nach oben. Das sind aus meiner Sicht keine 70%, das sind hier vielleicht 10%, so grob geschätzt. Wenn ich jetzt fragen würde, wer ist durch Familienangehörige in die Gemeinde gekommen? Darf ich da mal eure Hände sehen? Okay, das sind schon weitaus mehr Hände. Aber wir spüren, da waren doch immer Menschen beteiligt. Menschen, die uns was erzählt haben über Jesus. Es ist oft nicht die Theorie, es ist oft nicht, dass wir gesagt haben, ja, ich setze mich jetzt mal auseinander in einer ganz stillen Ecke, ich ganz alleine, und ich lese jetzt für mich die Bibel und bleib da ganz für mich allein. Es waren immer Menschen. Menschen, die andere Menschen zu Jesus führen. Und ich wünsche mir, dass wir wirklich wieder zurückkommen zu dieser ersten Liebe, wo wir so begeistert waren von Jesus, dass es uns egal war, was die Leute gedacht haben. Da haben wir einfach erzählt und manches Mal vielleicht auch unsere Freunde überfordert mit dem, wie sprudelnd wir erzählt haben. Das kennen wir doch alle auch, oder? Aber mir wäre es lieber, und ich muss auch gestehen, dass so meine erste Liebe, so dieses Sprudelnde, auch mir verloren gegangen ist. Aber mir wäre es lieber, wieder zurückzukommen zu dieser ersten Liebe, zu dieser Begeisterung. Ja, das ist doch mein Bruder, ja, das ist doch der Mensch von Gott geliebt, den Jesus mir in den Weg gestellt hat, dass ich alle Hindernisse aus dem Weg räume, dass dieser Mensch Jesus entdeckt. Ich wünsche es mir so sehr. Und jetzt kommen wir zum zweiten Punkt, der mir heute Morgen wichtig ist. Als dann dieser Gelähmte vor Jesus ist, was tut Jesus? Bei anderen Heilungsbegebenheiten handelt Jesus anders. Fragt nach dem Glauben, fragt, willst du gesund werden? Hier wird der Gelähmte nicht mal gefragt. Ihm wird einfach gesagt, ganz unvermittelt, ohne dass er ein Wort spricht, ohne dass seine Freunde ein Wort sprechen, wird ihm gesagt, Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Wahre Freundschaft endet nicht damit, dass wir dem anderen etwas Gutes tun wollen. Ja, das ist Inhalt der Freundschaft, das gehört dazu. Aber wenn wir Botschafter an Christi Stadt sind, dann werden wir Menschen auffordern, lass dich versöhnen mit deinem Gott. Das zentrale Anliegen, damit Heilung geschehen kann, ist Versöhnung. Deine Sünden sind dir vergeben. So unterschiedlich wie Jesus mit Menschen umgegangen ist, kann es auch in unserem Leben sein. Wir können nicht jedem unserer Freunde auf den Kopf direkt drauf zusagen, du solltest mal gucken, dass dein Leben mit Gott im Reinen ist. Lass dich versöhnen mit deinem Gott, diesen Bibeltext einfach ihm vor den, wie man so schön sagt, vor den Latz knallen. Aber es gibt Momente, wo das erforderlich ist, wo derjenige vielleicht etwas ganz anderes erwartet, Hilfe, Heilung, was Praktisches, und wo erst etwas anderes dran ist, nämlich, wie sieht's aus mit deinem Leben mit Gott? Ist da alles im Reinen? Haben wir den Mut, Menschen auch mal auf diesen Punkt anzusprechen? Also, und da spüren wir schon, wie gut kennen wir die Menschen? Wo wissen wir vielleicht auch, dass es eine Not sein kann von diesem Menschen? Dass er es braucht. Dass es genau der wunde Punkt ist, bevor wirkliche Heilung geschehen kann. Jesus vergibt gerne. Das ist auch ein wichtiger Punkt, den ich möchte, dass wir den auch mitnehmen. Und würden wir heute hier sitzen, wenn Jesus nicht immer und immer wieder mir vergeben hätte und bereit ist, Geduld zu haben und aufs Neue es mit mir zu wagen, würdest du heute Morgen hier sitzen, wenn du nicht diese Gewissheit hättest, dass Jesus bereit ist, dir zu vergeben? Nimm diese Gewissheit mit. Und wenn diese Gewissheit in deinem Herzen ist, dann wird kein Hindernis zu groß sein, um das anderen Menschen auf eine Art und Weise weitergeben zu können, dass sie spüren, ja, das ist das Wichtigste. Ich möchte abschließen, so wie schon angekündigt, mit einem Aufruf. Einem Aufruf, den wir von Ellen White überliefert bekommen haben. Gott hat mir eine Botschaft für sein Volk gegeben. Es muss aufwachen, seine Zelte vergrößern, seine Grenzen erweitern. Meine Geschwister, ihr seid mit einem teuren Preis erkauft. Und alles, was ihr habt und seid, soll zur Verherrlichung Gottes und zum Wohle eurer Mitmenschen verwandt werden. Christus starb am Kreuz, damit die Welt nicht in ihren Sünden umkommen musste. Er fordert eure Mitarbeit in diesem Werk. Ihr sollt seine helfende Hand sein. Mit ernsten, unermüdlichen Anstrengungen sollt ihr versuchen, das Verlorene zu retten. Denkt daran, dass es eure Sünden waren, die das Kreuz notwendig machten. Als ihr Christus als euren Erlöser annahmt, habt ihr die Verpflichtung übernommen, mit ihm das Kreuz zu tragen. Im Leben und im Tod seid ihr mit ihm verbunden. Ein Teil des großen Erlösungsplanes. Die umgestaltende Macht Christi formt den, der sich in Gottes Dienst begibt. Erfüllt mit dem Geiste seines Erlösers ist er bereit, das eigene Ich zu verleugnen, das Kreuz aufzunehmen und jedes Opfer für seinen Meister zu bringen. Er kann nicht gleichgültig zusehen, wie Seelen rings um ihn verloren gehen, und Selbstsucht hat keinen Raum in seinem Leben. Schätzt ihr das auf Golgatha dargebrachte Opfer so hoch ein, dass ihr bereit seid, jedes andere Interesse dem Werk der Seelenordnung unterzuordnen? Der gleiche innige Wunsch, Sünder zu retten, der Christus beseelte, wird das Leben seiner treuen Nachfolger kennzeichnen. Ihn bewegt ein unaussprechliches Verlangen, Seelen für Jesus zu gewinnen. Wer diesen Wunsch nicht verspürt, sollte zunächst um seine eigene Rettung sich kümmern. Er sollte um einen Geist der Bereitwilligkeit zum Dienst bitten. Wie kann ich den am besten verherrlichen, dem ich durch die Erschaffung und Erlösung angehöre? Diese Frage sollten wir uns stellen. Vätern und Müttern hat Gott die Verantwortung auferlegt, ihre Kinder vor der Macht des Feindes zu retten. Dies ist ihre Aufgabe, ein Werk, das sie unter keinen Umständen vernachlässigen dürfen. Eltern, die eine lebendige Verbindung mit Jesus unterhalten, werden nicht eher ruhen, als bis sie ihre Kinder sicher in der Hürde wissen. Dies wird die Hauptlast ihres Lebens sein. Eltern, versäumt nicht das Werk, das in der Gemeinde und in euren eigenen Familien auf euch wartet. Da liegt euer ernstes Arbeitsfeld für alle missionarischen Bemühungen. Eure wichtigste Aufgabe besteht darin, eure Kinder auf des Herrn Seite zu stellen, wenn sie irren. Behandelt sie mit Zartgefühl, aber auch mit Festigkeit. Lasst sie sich mit euch im Kampf gegen das Böse vereinigen, wodurch Satan die Seelen und Leiber der Menschen zu vernichten sucht. Teilt das Geheimnis des Kreuzes mit ihnen, das Geheimnis, das euch Heilung, Erlösung und ewigen Sieg bedeutet. Wie herrlich ist der errungene Sieg, wenn ihr eure Kinder mit in den Dienst für den Herrn nehmen könnt. Wenn die Familien in eurer Nachbarschaft gegen die Wahrheit sind, trachtet danach, sie dahin zu bringen, sich den Forderungen Christi zu beugen. Wirkt geduldig, weise, rücksichtsvoll und versucht sie durch zärtliche Liebesdienste zu gewinnen. Bringt die Wahrheit in einer solchen Weise vor, dass sie in ihrer ganzen Schönheit erscheint und einen Einfluss ausübt, dem nicht widerstanden werden kann. Auf diese Weise werden die Mauern des Vorurteils niedergerissen. Wir haben nur noch eine kurze Zeit, uns auf die Ewigkeit vorzubereiten. Möge der Herr die geschlossenen Augen seines Volkes öffnen und seine stumpfen Sinne beleben, damit es erkennt, dass das Evangelium eine Macht zur Erlösung für solche ist, die daran glauben. Möchten die Gemeindeglieder doch einsehen, wie wichtig es ist, Gott in seiner Reinheit und Gerechtigkeit darzustellen, damit die Welt ihn in seiner Schöne sieht. Möchten sie so von dem Geist erfüllt werden, der in ihm wohnt, damit die Welt keine Macht hat, sie von dem Werk abzulenken, den Menschen die wunderbaren Gelegenheiten vor Augen zu führen, die jeder Seele offen stehen, die Jesus annimmt. In allen Zweigen unseres Werkes wird größere Ernsthaftigkeit benötigt. Die Zeit eilt dahin. Gottes Dienern gilt das Wort: Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Seid inbrünstig im Geiste, schickt euch in die Zeit. Das Volk braucht die Wahrheit und durch ernste, treue Bemühungen soll sie ihm mitgeteilt werden. Seelen müssen gesucht und es muss für sie gebetet und gearbeitet werden. Lasst ernste Aufrufe an sie ergehen. Lasst eure Fürbitte innig sein. Unsere laschen, geistlosen Gebete müssen sich in tief empfundenes, dringendes Flehen verwandeln. Das Gebet des Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Die ganze Welt ist unser Missionsfeld und wir sollen hinausgehen, um von der Atmosphäre, die Gethsemane und Golgatha umgab. Wird diese Arbeit getreulich verrichtet, wirken Väter und Mütter für die eigenen Familienglieder und dann für ihre Nachbarn und ehren sie Christum durch ihr eigenes, durch ein gottseliges Leben, dann können tausende Seelen gerettet werden. Wenn Gottes Kinder sich wahrhaft bekehren, wenn sie die Pflicht erkennen, für jene in ihrer Umgebung zu arbeiten, wenn sie kein Mittel unversucht lassen, Sünder aus der Macht des Feindes zu befreien, wird die Schmach von unseren Gemeinden entfernt werden. Ich wünsche mir sehr, dass jeder bei sich selbst anfängt und so wie Ellen White sagt, sich um seine eigene Rettung zunächst bemüht. Wenn ich von Jesu Liebe erfüllt bin, wenn ich diese Gewissheit habe, dass Jesus allein mein Retter ist, dann, so schreibt sie es, wenn wir dann bekehrt sind, dann wird es kein Halten mehr geben. Und tausende Seelen könnten gerettet werden. Wenn wir es heute noch nicht erleben, dass tausende Seelen gerettet werden, dann lasst uns an unserer eigenen Erlösung arbeiten und uns fragen, was fehlt uns noch, dass mein Bruder, mein Freund, der Mensch, den Jesus mir in den Weg stellt, mir nicht zur Last wird, dass kein Hindernis zu groß wird, dass mein lasches Gebet, so wie sie sagt, zu einem wirklichen Ringen, zu einem Flehen wird für Menschen. Mehrfach schreibt sie das in diesem Abschnitt, die Zeit als Herr. Immer wieder hören wir das und wir sehen, dass sich die Zeichen erfüllen. Ich wünsche mir so sehr, dass wir die Zeit erkennen, in der wir leben und erkennen, dass es jetzt an der Zeit ist, dass ich ganz persönlich bei mir anfange und meine Erlösung festmache und den hohen Preis erkenne, mit dem ich erkauft bin. Und dann wird kein Preis zu hoch sein, um andere zu retten. Gott segne uns in dieser Gewissheit, dass durch Jesus Christus, durch seine Liebe, die er uns bewiesen hat, und durch seinen Geist es möglich sein wird, diesem Aufruf, den wir gehört haben, zu folgen. Amen. Großer Gott, gütiger Vater, wie wir es im Lied gesungen haben, wir können nur staunen über die Liebe, die du zu uns hast. Dass du uns treu bist. Dass du immer noch auf uns wartest. Und dass du es mit uns machen möchtest. Du hast ganz andere Möglichkeiten. Du könntest deine Botschaft an den Himmel schreiben, sodass jeder Mensch das lesen kann. Du könntest deine Engel schicken, du könntest selbst Steine zum Schreien berufen und dennoch wartest du auf mich. Du wartest, dass ich anderen der Freund werde, der nur du sein kannst. Herr Jesus Christus, du möchtest, dass wenn wir deine Liebe, deine Gnade, deine Vergebung erfahren haben, dass wir nicht mehr schweigen können, dass wir so kreativ werden, wie nur Freunde kreativ sein können, um ihren Freunden zu zeigen, wie du wirklich bist und dass du Sünden vergibst und dass du dich nur danach sehnst, uns zu dir zu ziehen, dass du nur darauf wartest, dass wir kommen, so wie wir sind, dass wir all unsere Sünden vor dir ablegen, dass wir auch bekennen, ja, wir haben so oft versagt. Wir wollten deine Boten sein. Aber wie oft haben wir es nicht mal wirklich gesehen, welche Möglichkeiten du uns in den Weg gestellt hast. Danke, dass du es wieder neu mit uns wagst. Danke, dass du heute uns wachrüttelst. Danke, Herr Jesus, dass du in unserer Mitte bist und uns trotzdem liebst. Dass du uns wachrütteln möchtest und uns wieder neu deine Liebe zeigen möchtest. Und dass wir diese Liebe wieder aufs Neue annehmen. Dass wir wieder ganz neu Ja sagen zu dir und erfüllt mit dieser Liebe als Botschafter der Liebe hinausgehen. Hilf uns dabei, gute Freunde zu werden. Gute Freunde zu sein. Danke, dass du uns auch Freunde in den Weg gestellt hast, die uns bei der Hand genommen haben und die uns immer noch begleiten auf dem Weg des Glaubens. Danke, Herr Jesus Christus, dass du uns alles bist und dass du die Hoffnung dieser Welt bist und dass wir es allen sagen dürfen. Dank sei dir, dass du das auch in uns vollbringen kannst, in jedem von uns. Egal, durch ganz unterschiedliche Art und Weise, so wie du uns unterschiedlich geschaffen hast, ausgerüstet hast mit unterschiedlichen Gaben. Danke, dass wir geliebt von dir, neu beauftragt von dir, mutig und froh, erfüllt mit deiner ganzen Liebe von hier gehen dürfen. Amen.